Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es hier weiter mit der Reihe zur Folgegeburt nach einem Sternenkind. Wenn du neben dem Wissen aus dem Podcast auch noch mit ganz konkreten Tools in die Umsetzung kommen möchtest, dann empfehle ich dir meine Masterclass in Vertrauen durch das dritte Trimester. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um gelassen und in Vertrauen durch das letzte Trimester deiner Folgeschwangerschaft inklusive Folgegeburt und Wochenbett zu gehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen, Elsa. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist nach ich weiß nicht wie viel Anläufen. Schön, dass es heute klappt und dass wir heute ins Gespräch gehen.
Ja, was lange währt, wird endlich gut, wa?
So ist es, genau. Gut Ding will Weile haben, so ist es, genau.
Schön, dass ich hier sein darf, liebe Kerstin.
Ja. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du heute über deine Alleingeburt sprichst, über deine Alleingeburt mit deinem Regenbogenbaby und nicht nur über diese Alleingeburt. Ich habe es gerade schon zu dir gesagt, was, glaube ich, generell noch so eine Ausnahmeform der Geburt darstellt, aber insbesondere auch im Kontext Folgeschwangerschaft. Mhm. Sondern auch bei dir fangen wir viel, viel früher an und wir sprechen auch über deine Sternenkinder und möglicherweise auch über dein Kind an der Hand, weil das hängt ja alles auch so zusammen, vor allen Dingen im Finden des Geburtsmoduses, ne? Genau. Liebe Elsa, stell dich doch gerne einmal kurz selbst vor, bevor wir dann reingehen in dieses Thema.
Ja, danke. Also wie gesagt, Elsa. Ich wohne hier in Berlin mit meinem Mann und mit zwei Kindern an der Hand mittlerweile. Unser Großer, der ist jetzt 5 und dann habe ich nach dem Großen habe ich 4 kleine Geburten gehabt und dann kam das Regenbogenbaby Anfang des Jahres zu uns. Und die 4 kleinen Geburten waren auch total unterschiedlich, aber dazu kommen wir später. Ja. Ich bin vieles, aber ich glaube, das Prägendste ist, dass ich Sozialarbeiterin bin und Birthkeeperin bin, dass ich eine Ausbildung zur Geburtsbegleiterin gemacht habe und jetzt mich spezialisiert habe auf kleine und stille Geburten.
Genau. Eben dein Angebot, deine werden wir in die Shownotes stellen. Also für alle, die hier Bedarf haben, dürft ihr euch sehr, sehr gerne bei Elsa melden. Ihr findet dann ihre Kontaktdaten unten in den Shownotes. Du hast gerade schon gesagt, 4-fach Sternenkind-Mama und dass die Geburten auch alle ganz unterschiedlich waren. Magst du einmal erzählen, was da so die Unterschiede für dich waren in den Geburten und was da vielleicht auch für dich der stimmigere Weg war und was nicht?
Ja, ich glaube, ich fange tatsächlich bei der lebenden Geburt an, weil die ja dann zu der letzten Geburt tatsächlich geführt hat oder mitgeführt hat. Ja. Rückblickend betrachtet macht das ja irgendwie alles Sinn. Also unser erster Sohn an der Hand, der wurde in einer anthroposophischen Klinik geboren. Und ich hatte eine damals total tolle Schwangerschaft und habe mir auch gar keine Gedanken, also da waren kleine und stille Geburten überhaupt nicht auf meinem Schirm, weil gab es aber halt nicht bei mir solche. Also gar kein Thema. Und ich habe auch bis vor einem halben Jahr oder bis vor einem Jahr gesagt, dass die Geburt total schön war, bis ich jetzt dann mit dem Regenbogenbaby schwanger war und da dann gemerkt habe, wie traumatisch diese Geburt eigentlich für mich war und wie so eine Zwiebelschicht hat sich da wieder was gelöst und ich konnte mir diese Geburt dann tatsächlich angucken von ich habe Zytotec zur Einleitung bekommen und unser Sohn hatte so eine Kopfspatenelektrode, das ist eine kleine Schraube, die in den Kopf gedreht wird zur Herztonüberwachung, über diverse Neins, die ich gesagt habe, die einfach nicht gehört wurden, auf dem Rücken geboren und da waren so viele Dinge, die nicht so schön waren. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, geil, ich bin Mama und das war eine Traumgeburt.
Ja, so. Und auch vielleicht so ist das deine Geburt so auch gewesen, ne? So, eins und er war dann da, ne? Das macht man sich ja dann auch einfach. Es ist ja auch schön und man weiß vielleicht auch gar nicht, was ist denn eigentlich noch möglich oder wie kann es denn vielleicht auch sein?
Ja. Und tatsächlich auch noch meine eigene Geburt, also wie meine Mama mich geboren hat, die ähnelt sich dann auch wieder mit der Geburt von meinem Erstgeborenen. Ich wurde mit einer Sauglocke geholt und meine Mutter hat den Kristallergriff, also das Drücken auf den Bauch miterleben müssen und hat auch gesagt, es war eine total tolle Geburt, bis ich irgendwann mit ihr über diese Geburt gesprochen habe. Also ja, wiederholt sich halt immer.
Ja. Hat sie es dann geändert? Hat sie dann gesagt, okay, das und das?
Also nachdem ich sie dann...
Rückschaut, nicht so schön für mich, ja.
Ja, also ich habe ja mehrere Male schon mit ihr gesprochen, weil ich habe mit 30 eine Therapie angefangen. Da habe ich mit ihr über meine Geburt gesprochen und dann über die Ausbildung, über die pränatale Bindungsförderung, um später nochmal zu kommen. Und immer wieder habe ich mit ihr über meine eigene Geburt gesprochen. Und irgendwann habe ich ihr mal gesagt, dass ich finde, dass sie total die traumatische Geburt hatte. Und dann hat sie beim nächsten Mal drüber sprechen gesagt, dass das was mit ihr gemacht hat und dass sie das schon so sieht, dass es ja gar nicht so schön war, aber es für sie jetzt nicht groß was gemacht hat.
Ja, ja, ja.
Genau, und die Kleingeburten, die waren, da war das Wunder an der Hand 13 Monate. Da habe ich meine Periode endlich wieder bekommen. Ich habe darauf echt lange gewartet, weil ich damals in Anführungsstrichen schon 35 war und unbedingt ganz schnell hinterher noch ein zweites Baby haben wollte.
Kommt mir sehr bekannt vor, Elsa.
Ja, ja. Jetzt bin ich 40 und das ist mir scheißegal, wie alt ich bin.
Jetzt als 40-jährige Mama lacht man drüber, ne?
Genau. Ja, und dann habe ich irgendwann einen Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv. Ich habe mich total gefreut und ein paar Tage später habe ich ganz doll angefangen zu bluten und wusste es vorbei. Das war für mich traurig und ich habe auch ein paar Tage ganz schön gelitten, aber so... wenn ich jetzt meine Geschichte sehe, dann ist diese Geburt für mich gar nicht so schwer gewesen. Es kamen dann erst die anderen danach. Und zwar die zweite kleine Geburt war für mich die prägendste, weil das war unsere Lena. Und unsere Lena, die ist, also bei 8+6 hat die Ärztin gesagt, hat sie aufgehört zu wachsen. Ich habe es aber, glaube ich, erst in der 10. oder 11. Schwangerschaftswoche diagnostiziert bekommen, als ich ein bisschen frisches Blut verloren habe. Und hatte da eine ganz wunderbare Ärztin tatsächlich in der Klinik, in der ich auch meinen ersten geboren habe, die gesagt hat, du musst gar nichts außer warten. So, und das war für mich sehr gut, weil ich dann halt tatsächlich auch gewartet habe. Und nach 66 Stunden habe ich dann unsere kleine Lena geboren und durfte sie sehen. Und ja, sie hatte halt einfach schon alles dran. Das ist Wahnsinn, wie die Kinder bei 8+6 halt schon aussehen. Ne? Ja. Fingern, Händen, Zehen, Ohren, alles dran.
Ja. Alles angelegt, ja.
Das war schon wirklich verrückt. Und genau, das war für mich eine sehr positive Erfahrung mit einer kleinen Geburt, weil ich auch so einen Oxytocin-Rausch hatte nach der Geburt. Und das war wirklich schön. Und ich glaube, für den Heilungsprozess, wenn ich jetzt auch so diese ganzen 4 kleinen Geburten sehe, war das die, wo ich am allermeisten heilen durfte, weil ich wirklich Wehen hatte, geboren habe, sehen konnte, beerdigen konnte, tschüss sagen. Also das war rund. Das war wirklich rund.
Ja, so kind auch da, was ja so wichtig ist, ne, für den Heilungsprozess. Dann in den frühen Schwangerschaft, ja.
Ja. Und die dritte kleine Geburt, die habe ich denn, da habe ich mich mit Corona infiziert und dann ist das Baby nicht weiter gewachsen. Das war schade, aber da habe ich nie einen Herzschlag gesehen. Deswegen war das für mich auch okay, gut, es ist nicht weiter gewachsen und es ist irgendwann auch wieder nach 8 Wochen, 9 Wochen, weiß ich nicht genau, von alleine abgegangen. Und da habe ich aber nichts gesehen. Das war, also, ich glaube, da war noch nicht mal richtig was angelegt. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal einen Herzschlag gesehen. Und dann sind wir nach 3 kleinen Geburten in die Kinderwunschklinik gegangen, weil wir gesagt haben, so jetzt lassen wir uns mal durchchecken. Das kann ja wohl, vielleicht ist ja da irgendwas.
Ja.
Dann haben wir alle Tests durchlaufen und Wunder, Wunder, wir waren beide trotz unseres, in Anführungsstrichen, hohen Alters total gesund und alles war schick. Und dann bin ich in der Kinderwunschklinik wieder schwanger geworden und bin dann da, keine Ahnung, wie oft zum Ultraschall gerannt. Und
das ist ja so auch die Vorgabe dort dann, ne?
Ja, die größtmöglichste Überwachung habe ich da erlebt von allem, was es da so gibt. Und als ich dann den Herzschlag von unserem 4. Baby, der Lina, also mein Sohn hat die so getauft, das war nicht meine Idee, von Lina gesehen habe, habe ich in dem Moment gedacht, nee, das beruhigt mich nicht. Also ich habe das Herzschlagen sehen und trotzdem hat es mich null beruhigt. Und Weil ich dachte, na, du hast bei den anderen ja auch schon Herzschlag gesehen, also bei der Lena. Und das hat ja danach auch wieder aufgehört zu schlagen. Und dann hat sie mir gesagt, es wäre sinnvoll, wenn ich eine Ausschabung machen lasse, um dieses Kind, also sie nannte es Schwangerschaftsmaterial, untersuchen zu lassen. Weil dann könnte man vielleicht feststellen, warum es bisher nicht geklappt hat. Und da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall mache ich das. Ich muss das Kind natürlich gebären. Das ist ja, habe ich ja immer so gemacht, ne? Und dann habe ich mich aber tatsächlich dazu überreden lassen. Und eigentlich hat also mein Inneres hat so geschrien, Elsa, mach das nicht. Und ich habe auch 12 Stunden im Krankenhaus gewartet, bis ich überhaupt operiert wurde. Und oh, das war alles so blöd, alles wirklich so blöd. Und trotzdem habe ich es machen lassen. Und es war danach auch echt schlimm, weil ich bin nach der OP wach geworden, hatte kein Baby mehr im Bauch, habe nichts gesehen, von dem ich mich verabschieden konnte und war einfach leer. Ich war wirklich leer. Ich kriege gerade voll die Gänsehaut. Mein Herz war leer, mein Bauch war leer. Ich habe geweint ohne Ende. Ich war das erste Mal von meinem Wunder an der Hand getrennt. Und das war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung für mich, die ich aber gehen durfte, um zu wachsen, glaube ich. Und danach, es war übrigens, habe ich gestern festgestellt, das war um Christi Himmelfahrt und als wenn ich da neu auferstanden wäre, mit dieser Erfahrung zu dir gekommen und habe den Regenbogen-Mamas-to-be-Kurs relativ kurzfristig, ich weiß gar nicht mehr, 3 Tage vor
Zwei Tage
Start oder
da,
so.
ich glaube 2 Tage davor, das war sehr kurzfristig,
Da haben wir uns kennengelernt. Und ich habe immer bei der Maya, Maya war ja auch schon im Podcast da, die hat das immer auf Instagram geteilt und irgendwann dachte ich, okay, dann probierst du das jetzt mal. Nimm das Geld in die Hand, investiere in dich und das war eine sehr gute Entscheidung.
Genau, ich erinnere mich noch ganz genau. Also ich finde es immer so spannend, dass das ist auch immer schwierig zu erzählen, weil man muss es irgendwie erleben, so wenn Frauen zu mir kommen, in diesem Vorgespräch sind, na, und dann nach dem Kurs, und ich durfte dich ja dann auch noch in der pränatalen Bindungsförderung begleiten. Wir haben so den Kontakt gehalten und einfach so diesen Wandel zu sehen. Weil das ist ja etwas, was man als Betroffene in dem Moment so gar nicht wahrnimmt. Da sieht man nur sich und ist so gefangen und kann auch gar nicht weitersehen. Und diese ganz krasse Transformation, ne? Und mit Transformation meine ich gar nicht, dass du dich verändern musst oder irgendetwas sein musst, was du nicht bist, aber dieser Wachstum, ne, der sich daraus eben auch ergeben kann. Und wie du gerade sehr eindrücklich gesagt hast, auch so jede Erfahrung, zum einen diese positiven kleinen Geburten, aber eben auch wirklich diese Erfahrung, wie ist es denn, wenn ich den Weg über eine Ausschabung gehe? Na, was brauche ich da? Das sind ja auch so unsere Triebfedern. Also Schmerz oder Negativerfahrungen können auch ganz, ganz starke Triebfedern sein, damit wir wieder in die Handlung kommen oder damit wir in die Handlung kommen. Beziehungsweise auch ganz klar sagen können, hey, Grenze, so möchte ich es nicht haben. Na.
Und ich dachte immer, ich habe die anderen Geburten gut bearbeitet, so für mich. Ich bin dann nur so 2 Tage zu Hause geblieben, 3 Tage zu Hause geblieben und habe geweint, ja, habe den Fern geguckt und mich abgelenkt damit, ne? Und letzten Endes habe ich sie eigentlich vielleicht 2 Tage angeguckt und getrauert und dann wieder verdrängt. Und das war dann halt irgendwann nach der vierten kleinen Geburt ist das Fass halt übergelaufen, ne? Und also beziehungsweise, ich sage immer, das ist wie so ein Schubfach ganz unten im Keller und die unterste Schublade, die platzt dann halt irgendwann über und dann platzt sie richtig über, wenn du nicht drüber redest. Und ja, so war das dann halt. Und dann war es ganz gut, dass ich dann bei dir gelandet bin.
Ja, und vor allen Dingen, also zum einen natürlich für einen selbst, für die Trauerverarbeitung oder einfach für den Trauerweg, ne, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass irgendwann mal aus dieser Strategie des Wegdrückens, ist eine valide Strategie und es ist ja auch alles fein, aber es sollte nicht die einzige sein und nicht dauerhaft, ne, rauszugehen, aber insbesondere eben auch für die Folgeschwangerschaft. Das habe ich auch schon an verschiedenen Stellen im Podcast gesagt, aber ich werde auch nicht müde, das zu sagen, dass es einfach aufeinander aufbaut, ne? Auch dann mit der Geburt. Das ist alles, es ist so ein Weg. Und natürlich nehme ich auch das, was ich da erlebt habe, diese ganze Erfahrung mit in jede Folgeschwangerschaft hinein.
Absolut,
Das vorhin schon gesagt, dass du da dann den Herzschlag gesehen hast und da schon gedacht hast, na ja, ja gut, kommt jetzt auch keine Entspannung rein. Kannte ich ja schon, ja.
Und ich habe auch das Null gefühlt. Also sie meint, das Herz schlägt und ich dachte so, nee, das ist irgendwie mir kam es zu langsam vor. Naja, da hat sich irgendwie schon angekündigt, die Intuition, so, hey, hey, warte mal ab.
Ja, und das sind wir ja auch so ein spannender Punkt wieder zu diesem, na, was dann auch dein Weg da geht. Sprechen wir jetzt gleich drüber in deiner Folgeschwangerschaft, war diese meine Intuition versus auch bestimmtes bildgebendes Material. Na, wo man sich dann auch super leicht verunsichern kann, weil hier, das zeigt es doch anders an und auch Ärzte einen da total leicht verunsichern, weil hier zeigt es das doch anders an, aber du fühlst es. Ja, du fühlst es doch anders. Ja. Und da wieder auch mehr zu sich zu kommen, na, mehr diese Intuition zu stärken, ist auch wirklich, finde ich, super, super wichtig für die Schwangerschaft. Und ja, da kann auch, ja, da können solche Ultraschalle tatsächlich auch häufig verunsichern, na, beziehungsweise einen davon auch wieder entfernen von dieser Intuition, wenn es eben nicht eins zu eins übereinstimmt.
Ja, ich finde, das ist wirklich das A und O, ne? Dass du die, also diese innere Arbeit. Und diese innere Arbeit nicht erst, am besten nicht erst, wenn du schwanger bist, sondern schon vorher.
Ja, auf jeden Fall. Das Wohnzimmer aufräumen, sage ich immer, damit da jemand einziehen kann.
Ja, und den Flur und vielleicht auch noch den Garten davor. Und dann darfst du
Das
sowieso
ganze
empfangen.
Haus, ja. Liebe Elsa, erzähl doch mal, Thema Folgeschwangerschaft, wie war es denn dann? Dann kam ja nämlich dein kleiner Regenbogenjunge und der blieb, was du ja aber natürlich am Anfang noch nicht wusstest, dass der vorhat zu bleiben. Ja.
Und der ist auch gekommen. Also alle anderen habe ich immer über Träume haben die sich angekündigt. Ich habe es gespürt. Und dieses Baby hat sich schon ein Jahr vorher angekündigt, als wir, da war ich auch mit dir in, ach, wie heißt das jetzt? Bei der Equinox hatten wir beide so
Ja,
einen
Sommer,
Frauenkreis.
ja,
Also
genau,
nicht
bei
wir
der,
beide, sondern mit anderen. Aber du
ja.
hast ihn angeboten und ich war
Ja,
dabei.
ich erinnere mich.
Und da habe ich schon gespürt, dass irgendjemand kommen möchte. Und ja, das ist eine andere Geschichte, wie der sich jetzt angekündigt hat. Auf jeden Fall bin ich schwanger geworden und war zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger geworden bin, richtig doll krank. Ich war beim HNO gewesen, weil ich dann nach einer Woche versuchter Selbstheilung das nicht geschafft habe und völlig frustriert zum HNO bin. Und er meinte, sind Sie schwanger? Ich sage, naja, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Selbst wenn ich schwanger bin, hat das ja nichts zu bedeuten. Und naja, dann habe ich da tatsächlich Antibiotikum genommen. Und dann war mir die ganze Zeit über schlecht. Und ich habe dieses Schlechtsein absolut auf dieses Medikament geschoben und null auf eine Schwangerschaft, null. Und dann irgendwann, als diese Übelkeit auch nach der Antibiotikaeinnahme nicht mehr aufhörte, dachte ich, okay, bist du jetzt ernsthaft schwanger? Krass. Nee, du machst keinen Test. Du bist im Vertrauen. Wart mal ab. Und dann hatte ich aber mir so eine Rebozo, so eine Closing the Bones Zeremonie gebucht und dachte, ja, dafür würde ich es aber schon gern wissen, weil das, wenn da jetzt Leben in mir ist und wir gerade was verabschieden, passt es nicht. Ja, dann habe ich auch so einen Streifen gepinkelt und dachte, okay, es ist echt so, ich bin schwanger, verrückt. Und ich konnte mich nicht freuen, weil es erstmal so, du hast Antibiotikum genommen. Das war so der größte Punkt. Und der zweite dann, ob es diesmal bleibt. Also, das war natürlich auch, auch da. Und meine vier Sternchen haben mich aber sowas von zu mir geführt. Also die haben wirklich, im Coaching habe ich das erste Mal mit meinem inneren Kind, glaube ich, gearbeitet, so richtig. Also vorher habe ich schon gesagt, ich arbeite mit, aber so richtig erst im Coaching. Und dann habe ich so zu mir gefunden, dass ich dachte, okay, pass auf, ich habe dann mit dem Baby gesprochen, meinte, du darfst bleiben, du kannst gehen, das ist dir überlassen. Ich bin für alles offen und würde mich natürlich freuen, wenn du bei mir bleibst. Wir hatten auch schon in der Familie so eine kleine Zeremonie gemacht und eine Babyseele eingeladen. Also natürlich waren wir bereit und wollten, dass dieses Kind bleibt. Und gleichzeitig war mir aber bewusst, ich habe das überhaupt nicht in der Hand. Das hat irgendjemand anderes in der Hand, aber nicht ich. Ja, und so war das dann halt auch in der Schwangerschaft immer mal wieder Thema. Ich war so offen wie noch nie. Ich hatte ja vorher die Birthkeeper-Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, wo ich ganz doll also nach dem Coaching noch mal tiefer zu mir gefunden habe. Und dann bin ich in der Zeit 40 geworden, was auch noch mal ein Portal öffnet einfach. Und ja, genau. Die Partnerschaft war auch Thema, immer mal wieder. Und ich habe mir dann halt geholfen, dass ich mit dir die pränatale Bindung, also es war mir klar, wenn ich noch mal schwanger werde, muss ich eine pränatale Bindungsförderung machen, weil diese Schwangerschaft, die Geburt anders wird. Und habe mir dann tatsächlich auch noch eine Birthkeeperin genommen, mit der ich, glaube ich, wöchentlich Zooms hatte.
Ja, anstatt dann auch, erzähl doch mal, du hast ja dann nämlich geswitcht. Du bist ja dann auch raus aus dem, ich nenne es mal, diesem gängigen Vorsorgesystem, wie es eben durchgeführt wird in Deutschland und in der Regel auch Schweiz, Österreich. Na, das ist ja ähnlich, ja.
Ja, also ich bin tatsächlich ganz zu Anfang einmal zum Arzt gegangen, weil ich für den Arbeitgeber eine Bestätigung brauchte und habe mich zu dem Zeitpunkt nicht getraut zu sagen, komm, ich pulle hier auf den Streif und dann weißt du, dass ich schwanger bin. Also habe ich den Ultraschall machen lassen. Und war dann auch beruhigt, dass ich da ein Kind gesehen habe und dass da, nee, Quatsch, das stimmt gar nicht, was ich sage. Die erste Untersuchung war in der Klinik, weil bei 8+6, ich wusste ganz genau, wo ich war, bei 8+6 habe ich nämlich wieder angefangen zu bluten. Und da habe ich ja unsere Lena verloren. Und das war so, oder zumindest ist sie da nicht mehr gewachsen. Und das war so verrückt, wie das mental habe ich es verarbeitet, aber körperlich war es einfach abgesichert, sodass ich da nochmal angefangen habe zu bluten. Und da bin ich nämlich in die Klinik. Da war dann der Herzschlag zu sehen, ich war beruhigt. Dann habe ich auch noch mal ein Hämatom bekommen. Da musste ich auch, also da bin ich auch noch mal zur Kontrolle, weil es hat, ich glaube, mit fast 6 Wochen durchgeblutet. Nicht durch, sondern immer mal wieder. Und dann war ich, ich glaube, ich war 3-mal zum Ultraschall in den ersten paar Wochen. Und beim 3. Mal habe ich dem Arzt gesagt, ich will das eigentlich gar nicht. Ich war ja gerade in der Klinik und habe gesehen, ich habe da ein Hämatom und ich brauche jetzt nicht 2 Tage später schon wieder einen Ultraschall. Und dann habe ich dem 3-mal gesagt, dass ich das nicht möchte. Und der hat so auf mich eingeredet. Und ich habe gemerkt, ich kann hier nicht mehr gegen ihn reden. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das war das letzte Mal, dass ich beim Arzt war. Ich gehe nicht mehr, es sei denn, und das habe ich mir immer offen gelassen, wenn ich es irgendwann spüre, dann gehe ich. Aber ich spüre nichts. Ich gehe da nicht hin. Ich will nicht mit einem, keine Ahnung, 150er Puls, übertrieben gesagt, zum Arzt gehen. Ich habe die Nächte davor nicht gepennt, weil ich wusste, ich muss Nein sagen. Und das ist mir sehr schwer gefallen.
Ja, ich erinnere mich daran, dass das auch Thema war, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Also würdest du sagen, so dieses, du wolltest dich da nicht in eine Situation bringen, in der du auch nicht gehört wurdest, ne? In der letztendlich nicht das auch getan wurde, wie es für dich stimmig gewesen wäre, also letztendlich die Unterstützung erfahren hättest, ne?
Genau, also das war ein Prozess. Am Anfang habe ich auch noch gedacht, dass ich vielleicht in der Klinik gebäre. Dann dachte ich, okay, zu Hause mit einer Hebamme, habe aber nie eine Hebamme gesucht. Also eigentlich habe ich mich von Anfang an auf eine Alleingeburt vorbereitet. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Alleingeburt heißt nicht, dass ich jetzt hier alleine zu Hause war, sondern einfach ohne medizinisches Personal. Also keine Hebamme, kein Arzt, nur mein Mann und ich und mein schlafendes Kind im Schlafzimmer. Also ich habe, glaube ich, schon darauf hingearbeitet und dann habe ich gesagt, nee, also ich muss jetzt nicht diese Situation haben, dass ich Nein sagen muss. Ich muss nicht diesen Ultraschall haben, der für mich für mich keine Sicherheit gibt und im Gegenteil. Und ich muss auch nicht diese ganzen anderen Untersuchungen machen, die ich für mich sowieso null fühle nach der Ausbildung.
Ja. Weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch für einige Hörerinnen hier so das ganz, ganz große Fragezeichen. Du hast es jetzt schon stellenweise beantwortet, ne? Wie kannst du diesen Weg so wählen? Also sagen, hey, nee, Ultraschall nicht. Du hast jetzt gerade gesagt, da war der Umgang damit nicht gut. Man hätte ja auch sagen können, dann suchst du dir eine Hebamme, dann werden die Herztönchen gehört, ne? Du hast gerade auch gesagt, in der Ausbildung hast du da so ein einfach Wissen an die Hand bekommen, was dich dazu gebracht hat, so diesen Weg zu gehen. Aber magst du da mal noch so ein 2, 3 Sätze vielleicht dazu sagen, wie man sich das vorstellen kann, ne? Also als Sternenkind-Mama dann wirklich in der Folgeschwangerschaft, du hast jetzt gesagt, die Ängste und Unsicherheiten waren einfach auch da. Ne? Es war dir nicht klar von vornherein, dieses Baby bleibt. Mhm. Dass du da dennoch diesen Weg gegangen bist und was dir dann auch geholfen hat, diesen Weg so zu gehen.
Also ich bin den Weg gegangen, weil ich im absoluten Vertrauen war, in erster Linie, im absoluten Vertrauen, dass das, was passiert, gut wird, egal in welche Richtung es geht. Und dass ich mein Kind in der 5. Schwangerschaftswoche verlieren kann, aber auch in der 44. Schwangerschaftswoche verlieren kann. Wenn diese Seele, die da in mir wohnt, gehen will, dann geht die. Egal, ob ich bei einem Arzt angebunden bin, ob ich in der Klinik gebäre oder zu Hause gebäre, das war für mich und meinen Lebensweg ist es so, dass ich das nicht in der Hand habe. Deswegen war das für mich der richtige Weg. Ich habe Frieden mit mir geschlossen, dass dieses Kind auch unter der Geburt sterben könnte. Und das mag für viele sehr triggernd sein. Und wie kannst du nur so verantwortungslos sein? Ich habe aber meiner Meinung nach die größte Verantwortung übernommen, weil ich die Verantwortung alleine übernommen habe mit meiner Familie. Und ich halt wusste, ich bin über die pränatale Bindungsförderung mit meinem Baby in Kontakt und mein Baby wird mir sagen, ich kriege gerade so Gänsehaut, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich wollte nicht nochmal in der Klinik gebären, weil ich wusste, ich bin 40, ich bin übergewichtig, ich habe 4 Sternkinder. Und ich habe dann noch ganz viele andere Risikofaktoren, wo ich einfach, wenn ich diese Klinik betrete, einen Stempel habe und, also nicht einen Stempel, das klingt so böse. Die Klinik hat Leitlinien, an die sie sich halten müssen, um versichert zu sein. Und ich möchte aber nichts mit diesen Leitlinien zu tun haben, weil ich spüre ja, dass es mir und meinem Baby gut geht. Und das habe ich bei der ersten Geburt auch schon gespürt. Und da wurde ich aber reingedrückt in diese, wir müssen jetzt einleiten und pipapo, obwohl es uns gut ging. Also ja, das war halt für mich so, dass ich das nicht nochmal erleben möchte. Und mein Mann hat auch gesagt, er zieht da mit. Das war für ihn von Anfang an klar, was du willst, will ich auch, weil du bist diejenige, die gebärt und du musst bei dir sein. Und wenn du das schaffst, dann ist es okay.
Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass die Partner, Partnerinnen da einfach auch mit dabei sind bei einer Entscheidung, auch vor allen Dingen bei einer außerklinischen Geburtsentscheidung, ja. Das ist gerade ganz schön, du hast einen ganz schönen Regenbogen.
Ich sehe dich, ich habe das gerade schon gespürt, dass der wieder in meinem Gesicht
ist. Passend zum Podcast.
Ja, strahlt mich gerade an.
Und was hast du, also du hast jetzt schon gesagt, dieses Mindset, was du hattest oder diese innere Haltung, na, die du mitgebracht hast, was natürlich super stärkend ist, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ich nehme es an, egal wie es kommt. Das ist sehr, sehr kraftvoll, in dieser Haltung zu sein. Auch etwas, was braucht, um in diese Haltung zu kommen, ne? Also für die, die es jetzt auch hören. Was würdest du denn sagen, auch wenn man vielleicht noch nicht diese Haltung so hat, was hat dir geholfen, auf diesem Weg, abgesehen von dieser Haltung, wirklich im Vertrauen zu bleiben? Die Dinge, die für dich am besten waren, um im Vertrauen zu bleiben oder dir da geholfen haben, im Vertrauen zu sein?
An allererster Stelle auf jeden Fall diese pränatale Bindungsförderung mit dir, dieses mit dem Kind verbinden. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich es gebraucht hätte, weil ich mit dem Kind in Verbindung war. Aber es war gut, dass ich es gemacht habe, um dich an der Hand zu haben. So, das ist, glaube ich, das war wirklich wichtig, dass ich dich da an der Hand habe und das nicht komplett alleine mache. Ja. Und wenn ich nicht in Kontakt, also oder wenn ich das Gefühl hatte, boah, da ist irgendwas und jetzt, gerade auch bei diesem Hämatom anfangs, ne, geht das Kind jetzt doch wirklich nicht. Ich habe sonst immer ganz impulsiv gehandelt und bin dann sofort in die Klinik und habe kontrollieren lassen. Die ist nicht weit weg von hier, der vertraue ich, da bin ich hin. Und dann habe ich mich kurz hingesetzt, habe in mich gehört und so, muss ich jetzt wirklich in die Klinik? Warum muss ich in die Klinik? Was sagt mir die Klinik? Würde mich das verunsichern? Würde mich das beruhigen? Glaube ich wirklich, dass dieses Kind nicht mehr da ist? Also wirklich dieses Vertrauen zu mir, dem Kind, ich glaube, das ist tatsächlich das, diese Verbindung, die wir da einfach hatten. Zu wissen, nicht nur zu ahnen, sondern der Intuition zu vertrauen, dass es uns gut geht.
Ja. Und diese Verbindung, die haben wir ja alle. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Die haben wir alle. Wir hören sie nur oft nicht, aber das ist ja auch das, was einfach so stark da ist, diese Verbindung zwischen einer Frau und ihrem Kind, ne? Vom ersten Moment auch an. Oder sogar schon früher. Also ich habe da mittlerweile einfach auch so durch meine Arbeit so viele Dinge gehört, die das immer wieder bestätigen, diese Intuition. Und das bringt mich wieder so an den Punkt von Anfang, da auch wirklich rein zu investieren und zu schauen, wo unterstützt mich die Geburtshilfe auch bei diesem Punkt, da wieder Trost zu werden. Weil ich finde, es ist häufig so aus den Augen verloren, dass man so sehr diesen Blick vom Außen hat und du sagst mir, wie ich mich zu fühlen habe oder wie es mir in meinem Kind geht. Und wie komme ich mir dahin, auch diesen Punkt wieder groß zu machen, diese Verbindung zu stärken, in diese Intuition zu finden? Weil auch da gibt es einfach Unterschiede. Es gibt Frauen, die sind da schon von Anfang an angebundener und Frauen, die das nicht sind, aber nur weil du es nicht spürst, ne? Also sie sind es trotzdem, aber man nimmt es nicht wahr. Und da ist es tatsächlich auch einfach eine Übungssache, da wieder reinzufinden, ja.
Na, und auch, also das haben die meisten auch einfach verloren, weil wir es gar nicht, also das wird uns ja abtrainiert, klingt so super hart, aber wir werden ja groß mit den Ärzten, die uns von außen sagen, was wir zu tun haben sollen. Also,
ja, absolut.
Und ich glaube, wenn wir Frauen alle unserer Intuition folgen würden, dann wäre das für manche ganz schön ungemütlich.
One day, also es verändert sich ja auch wirklich viel. Überhaupt, dass diese Themen da sind, dass wir darüber sprechen, als gar nicht mal unbedingt nur die pränatale Bindungsförderung und wie kann ich gebären, wie möchte ich gebären, selbstbestimmtes Gebären, sondern auch letztendlich fängt ja alles bei uns an, dass wir über emotionale Themen sprechen, dass wir über dass Spiritualität ihren Raum bekommt, ne, was doch irgendwie vor 5 Jahren wahrscheinlich noch einfach abgetan worden wäre als Hokuspokus. Das heißt, es bricht alles auf und es ist alles so mehr auch in diesen, auf diesem Weg wieder zurück, auch mehr ins Fühlen zu gehen, mehr, ich sag's mal, auch diesen Herzensweg wieder zu gehen. Ja,
ja, absolut. Und du hattest gerade gesagt, also selbstbestimmte Geburt, das war das Thema, was ich hatte, weil es wird Frauen oft gesagt, hier kannst du selbstbestimmt gebären. Aber wie kann ich denn selbstbestimmt gebären, wenn diese Leitlinien da sind, weil die schränken ein. Und ich kann an einem Punkt sein, wie ich bei meiner ersten Geburt war, dass ich dachte, ha, ich gehe jetzt hier voll selbstbestimmt in diese Geburt und war ja bis vor kurzem auch der Meinung, das war eine total geile selbstbestimmte Geburt. Und dann gibt es eine neue Version von mir und eine neue Version und eine neue Version und irgendwann stehe ich da und denke, ups, es war gar nicht so selbstbestimmt, im Gegenteil. Mhm. Und diese Selbstbestimmtheit in Anführungsstrichen, die ich jetzt mit diesen Risikofaktoren gehabt hätte, dem wollte ich mich einfach nicht ausgeben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, nicht mit abfinden. So. Ja. Ich sagte, okay, ich nehme das selber in die Hand. Und wir machen das hier. Ich bilde mich fort. Ich stärke mich. Ich stärke meine Intuition über diverse spirituelle Anbindungen. Und dieses Kind hat sich bei mir auf der letzten Beerdigung angekündigt. Also das war so klar. Und wenn ich ins Zweifeln kam, habe ich an diese Punkte gedacht, hey, da hat sich das doch schon angekündigt, Elsa. Und dann bin ich wieder da geblieben. Hm. Mein Opa hat es mir praktisch geschickt.
Ja. Oh Mann, stimmt. Jetzt kommen nur so die Erinnerungen auch noch hoch, die du auch mit mir geteilt hast. Ne? Ja, und das ist auch sehr kraftvoll, ne? Wenn man genau das dann zuordnen kann und für sich dann nicht mehr über den Kopf bewertet, ne? Der dann sagt, Quatsch, das kannst du nicht beweisen, das stimmt so nicht. Ist dann auch wieder wirklich in diesem Vertrauen, im Fühlen.
Ja, in der Herzöffnung. Das Herz geöffnet und zu sagen, Elsa, du bist nicht verrückt. Da waren Zeichen und diese Zeichen sind weiterhin da. Und ich kriege schon wieder so Gänsehaut, Kerstin. Und letzten Endes, Spoiler, ist dieses Kind an dem Todestag von meinem Opa geboren. Also das war irgendwie auch klar. Naja.
Elsa, Thema Selbstbestimmung, würdest du sagen, das war für dich letztendlich der Grund, dann auch die Alleingeburt zu machen? Auch nicht, ne? Du hast vorhin gesagt, war auch mal so Hausgeburt mit Hebamme, also dass es dann wirklich dahin ging, dass du gesagt hast, ich mache das alleine. Ja. Gab es denn da Herausforderungen, vor denen du standest?
Ja, klar, weil ich ja wusste, dass ich bei der ersten Geburt 1,5 Liter Blut verloren habe. So, und das war für mich das allergrößte Thema. Scheiße, was ist, wenn ich wieder blute? Mein Mann sagt immer, er kann kein Blut sehen. Kann er sehr wohl, weiß ich mittlerweile. Was ist, wenn ich denn jetzt wieder Blut verliere und mein Mann kippt um und ich stehe da und bin handlungsunfähig? Was ist denn dann? Also das war am Anfang, ich glaube so bis ein bisschen kurz vor der Mitte, denke ich, der Schwangerschaft, war das schon ein großes Thema. Und dann habe ich mich aber mal hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, was waren alles Störfaktoren, was waren Interventionen für mich unter meiner ersten lebenden Geburt? Und dann dachte ich, okay, kein Wunder, dass ich blute. Also war klar. Und diese ganzen Faktoren werde ich bei der nächsten Geburt nicht haben. Also muss ich mir keine Gedanken machen. Ich wusste ja auch, was ich machen kann, wenn ich anfange zu bluten, dass es da die Möglichkeit gibt, die Plazenta auch zu sich zu nehmen, um einer Blutung dagegen zu wirken. Und habe mich da halt auch mit Elektrolytlösungen versorgt. Also alles das, was ich beeinflussen konnte, also wo ich mir klar war, da kann ich, wenn was passiert, wenn dann machen. So, also Listen zu wenn dann sind da. Und mit meinem Mann habe ich darüber gesprochen, was ist wenn dann. Und das, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Und alles andere habe ich halt wirklich, also es mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber irgendwie habe ich das dem Universum in die Hand gegeben und gesagt, pass auf, ich vertraue und es wäre echt schön, wenn ich ein lebendes Baby bekomme. Mach was draus. Ich vertraue. So, und das, ja, genau.
Und es ist ja häufig so ich würde gar nicht was sagen, dass es unbedingt eine Balance ist, weil ich glaube, dieser Machtteil, der ist der größere Teil, aber so diese beiden Haltungen in einem zu haben, ne, auch bei der Folgeschwangerschaft, um früh anzuknopfen, ich kann das und das machen, ich kann das und das tun, ich kann mich mit meinem Baby verbinden, ich kann lernen, wie kann ich mich regulieren, ich kann mir meine Ängste anschauen, ich kann mir Risikofaktoren anschauen und schauen, wie begegne ich denen, wenn sie auftreten. Das ist das eine. Und dann gibt es aber immer noch dieses Mühe, was einfach nicht erreicht werden kann mit all diesem Machen und all diesem Tun, und wo es genau darum geht, in diese Haltung, dieses Vertrauen in diese Hingabe auch zu gehen, ne? Zu sagen, okay, hier gebe ich mich hin, hier vertraue ich darauf, dass es gut geht.
Ja, Hingabe ist ein schönes Wort. Das, was ich nicht kontrollieren kann, da darf ich mich hingeben. Das ist es, ne?
Genau.
Ja. Und ich weiß, dass meine Familie damit zum Beispiel arge Probleme hatte. Also ich habe das, am Anfang habe ich immer so ein bisschen um heißen Brei gesprochen. Und also ich hatte tatsächlich auch anfangs eine Hebamme, die Vorsorgen hier gemacht hätte. Die hatte ich auch einmal hier, und dann habe ich gedacht, nee, die brauche ich gar nicht. Ich brauche die nicht, weil sie kommt ja auch von außen und sagt mir was. Und dann muss ich praktisch immer wieder gegen dieses Außen arbeiten. Wenn sie mir irgendwie wieder sagt, aber Elsa, was ist denn, wenn du blutest? Dann muss ich da wieder gegen arbeiten. Und das ist ja Energie, die ich für an einer anderen Stelle sehr anders und besser hätte nutzen können. Und dann habe ich der das einfach nicht gesagt und habe mich nicht mehr gemeldet. Sie hat dann irgendwie Weihnachten, also im Januar ist er geboren, Weihnachten hat sie mich angerufen und gesagt, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du willst, aber ich glaube, du schaffst das, das ist schon okay. Und dann, meine Familie, ich habe dann immer gesagt, ich habe eine Hebamme im Background. Und irgendwann, ich glaube, das war auch erst so November, Dezember, da haben sie dann schon geschnallt, dass wir das alleine durchziehen wollen. Mhm, mh. Und dann kam meine Mutter plötzlich und naja, und dann hatte sie schon Verständnis, also ich verstehe sie, sie hatte Angst. Und dann habe ich mit ihr ganz ausführlich gesprochen. Und dann meint sie, nee, sie merkt schon, dass ich gut vorbereitet bin. Und sie macht sich natürlich trotzdem Sorgen und sie ist im Vertrauen. Mhm. Meine Tante hat dann nach Weihnachten nochmal bei mir angerufen und meinte, das kannst du nicht machen, Elsa. Also du hast doch so viele Risikofaktoren. Und dann meinte ich, ich merke, das ist deine Angst und deine Angst darfst du bitte bei dir lassen. Ich habe keine Angst. Und die hat dann auch gesagt, na gut, die ist vorbereitet. Also allen, mit denen ich mich dann, waren nicht viele von meinen Freundinnen beispielsweise, nur ein oder zwei, wo ich gesagt habe, okay, ich rede mit dir darüber jetzt nicht mehr. Oder ich habe mich auch einfach kurzfristig zurückgezogen, um diese Kontakte dann zu meiden, was ich ja auch bei dir gelernt habe. Ich darf mich kurzfristig abwenden von. Ja, und mein Vater hat zum Beispiel nie mit mir darüber gesprochen. Und später habe ich erfahren, dass er total Schiss hatte. Aber der ging nicht in die Kommunikation mit mir.
Hat sich da zurückgehalten. Ja, was ja auch gut ist, wie du gerade gesagt hast, die Energie, die brauchst du eben für dich und für die Schwangerschaft, für die Geburt. Das heißt, da war Grenzen ziehen nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also man erlebt das ja schon bei einer Hausgeburt und Alleingeburt, da war es kein medizinisches Personal mit dabei, allein Folgegeburt, einfach nochmal massiv mehr, kann ich mir sehr gut vorstellen,
Aber ich habe auch immer gesagt, die Leute, die dann so, die sagen, wie kannst du nur so verantwortungslos sein, denen habe ich immer gesagt, meinst du, ich möchte nach 4 Sternchen mich oder mein Kind riskieren? Nein, also wenn ich irgendwie spüre, dass da was ist, also wenn ich diesen Impuls gehabt hätte, dann wäre ich dem natürlich nachgegangen. Aber ich hatte ihn nicht, weil ich im Vertrauen war. Und dann brauche ich da auch nicht hingehen. Also.
Ja, voll schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast. Das ist eigentlich für mich das Verantwortungsvollste, was ich tun konnte. Weil ich glaube, das ist das, was bei manchen noch so im Kopf dann ringt. Alleingeburt, das ist einfach gefährlich. Und wie kannst du dann? Und das ist einfach nur der Ego-Film, ne? Vielleicht, der da geschoben wird. Und was ist mit dem armen Kind?
Ja. Ich kann das aber auch verstehen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Alleingeburt ist das Nonplusultra für jede. Nein, um Himmels Willen, nein. Und damit möchte ich mich jetzt auch nicht irgendwie über andere stellen. Aber für mich war das ja ein ganz, ganz langer Weg. Also ich habe ja nach meiner ersten Geburt habe ich ja die Antonia, Antonia Unger, bei der ich die Ausbildung gemacht, die habe ich eine Woche danach kennengelernt, als es ums Thema Zytotec ging, wo ich dachte, ich habe in einer anthroposophischen Klinik Zytotec bekommen, ich habe denen vertraut, ich habe mein Vertrauen in deren Hände gegeben und es wurde total missbraucht. Und an anderen Punkten. Und dann habe ich mich ja 5 Jahre lang praktisch darauf vorbereitet, bis ich diese Alleingeburt hatte. Ja. Und ich weiß noch, wie Antonia mich mit vielen Dingen getriggert hat, wo ich dachte, ist sie bekloppt? Was erzählt die denn da? Und das hat mich, also immer dieses, was dich betrifft, trifft dich, ne?
Ja. Betroffene Hunde bellen, sagt man.
Genau. Und da habe ich die ganze Zeit so viel an mir gearbeitet, dass ich dann an diesem Punkt stehe, um zu sagen, okay, ich mache das hier. Und Meine Mutter übrigens hat gesagt, ich habe sie dann angerufen, als das Baby geboren war. Und dann meinte sie, zum Glück hast du mir vorher nichts gesagt, sonst wäre ich gestorben vor Angst. Und das wusste ich, deswegen habe ich auch niemandem Bescheid gesagt.
Ja, voll wichtig, was du da sagst, ne? Weil genau, es braucht einfach eine gewisse Vorarbeit und diese Vorarbeit, das ist dieser Punkt, über den ich gerade gesprochen habe, die ist immer auch wohl überlegt. Also keine Frau geht irgendwie, egal welche Geburtsform es ist, das ist jetzt ja auch hier in der Serie, in der wir uns gerade befinden, zur Geburt. Jede Geburt ist wohl überlegt, von der Bauchgeburt bis hin zur Alleingeburt. Und deswegen finde ich es so schön, dass du jetzt zum Punkt Alleingeburt zu Wort kommst, um einfach zu zeigen, wie dein Weg dorthin war. Das war dein Weg und dadurch, wie du es gerade gesagt hast, kein besser, kein schlechter, sondern einfach diese Art von Geburt vorzustellen und die auch in das Feld des Möglichen zu geben.
Und es wirkt, wie auch immer wirkt es.
Meine Liebe, abschließend mal noch ein, zwei Sätze. Du hast gerade gesagt, er ist geboren, es ging alles gut. Genau, der Kleine. Magst du noch ganz kurz einmal kurz darauf eingehen, wie die Geburt dann ablief, wie sie für dich war?
Ja, die war, ich kann dafür keine Worte finden. Also ich dachte ja, dass die richtig schnell geht und die hat 27 Stunden gedauert. Ja. Ich habe echt 27 Stunden alle 10 Minuten Wehen gehabt. Mein Großer war dabei gehabt und das war für mich was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Er wollte unbedingt dabei sein. Aber jedes Mal, wenn ich eine Wehe hatte und gesagt habe, stopp, warte kurz, ist der böse geworden. Und der hat seine Wut bei mir abgeladen. Dann sind meine Wehen wieder zurückgegangen. Also das ist was ich definitiv anders machen würde. Und gleichzeitig war das aber dieser Weg. Und das hat ja auch einen Sinn, warum das so war. Also ich habe hier mir eine Geburtshöhle vorbereitet mit Kerzen und Affirmationen. Ich habe ganz viele Bilder in der Schwangerschaft gemalt, die mir kamen bei der pränatalen Bindungsförderung, kurz vor der Geburt. Ich habe Bilder gemalt. Und geboren habe ich dann letzten Endes im Badezimmer. Also ich bin dann aus dieser Geburtshöhle raus in den kleinsten Raum im Haus.
Ja. Und, in die wirkliche Höhle dann, ne?
Genau, in die wirkliche kleine Höhle überm Klo. Ganz verrückt. Und mein Mann ist zwischendurch eingepennt, als der Große wach geworden ist. Das war für mich aber in Ordnung, weil ich hatte ja meine Birthkeeperin am Telefon aus Norwegen. Mit der habe ich dann die letzten 3 Stunden der Geburt telefoniert. Die war dann übers Telefon dabei und das war eine pure Urgewalt, die da passiert ist. Also ich sehe die Geburt auch echt aus einer Vogelperspektive nur, dass wer weiß, wo ich da wen abgeholt habe. Ich habe dann irgendwann, als mein Mann eingeschlafen ist, meinte ich irgendwann, boah, Marlena, so heißt die Birthkeeperin, das Kind wird jetzt gleich kommen, der muss jetzt herkommen, der muss das Baby auffangen und der hat ja drüben gepennt. Und dann hat sie ihn angerufen und dann ist es ganz witzig. Ich habe gesagt, nach 4 Wehen war der draußen. Mein Mann hat gesagt, 4 Stunden später kam das Kind. Hat er 40 Minuten nach diesem Anruf gebraucht, bis er denn geboren wurde. Und der wurde, mein Großer, der ist wach geworden, als der Kopf geboren wurde. Und er hat beim Zu-Bett-Gehen gesagt, aber nicht, dass ihr mich erst weckt, wenn der Kopf geboren wird. Ja, so war es denn. Und der hat ihn, der ist dann halt 40 Sekunden später, war der bei uns und unser Kind hat, also ich habe es im Stehen geboren mit einem Schrei, wo ich dachte, das ganze Haus hätte das hören müssen, aber niemand hat das gehört. Und der ist zu uns gekommen, der hat die Augen geöffnet, der hat geschrien, der hat gekackt und war da. Mhm. Also das war so genial, dieses lebende Kind in den Händen zu halten. Und noch verrückter war es, als ich ihn dann hochgenommen habe, habe ich den Hodensack an meiner Hand gespürt. Und ich habe ja mit Lotta gesprochen. Das war für mich ganz klar, dass es ein Mädchen wird. Und dann habe ich den Hodensack gespürt. Das war ein sehr, sehr witziger Moment.
Ja. Und, das Foto, was ich wollte gerade sagen, um die Welt ging, aber was auf jeden Fall schon sehr viele Menschen erreicht hat.
Ja,
ganz, ganz tolles Bild, ja.
Und kurz zu diesen 27 Stunden, warum die da waren, weil am 7.1. ist ja mein Opa gestorben und am 7.1. ist dieses Kind dann auch geboren. Also es hätte gar nicht weniger Wehen haben können, weil dann wäre es
genau so, so getimed war. Genau. Ja, stimmt.
Und was auch ein Vorteil war, dass meine Plazenta halt ganz in Ruhe geboren werden durfte und nicht nach einer Stunde interveniert wurde. Und ich wusste, dass das ein Thema für mich sein wird, dieses Loslassen der vermutlich letzten Plazenta. Das Loslassen nachdem die Plazentageburt bei meinem ersten Kind sehr doll wehgetan hat, das hatte so gebrannt. Und nach 4,5 Stunden habe ich dann meine Plazenta
Wow.
geboren.
Ja.
Zum Todeszeitpunkt meines Opas. Also das ist alles Magic pur.
Krass. Was für eine Verbindung, ja.
Genau.
Wow.
Ja, kürzer
Kriege ich auch
ging's nicht.
Gänsehaut. Ja. Und Blutung kein Thema.
Gar nicht, gar
Ja.
nicht. Also
Ja.
da waren ein paar Tropfen Blut und das war für mich aber klar, das ist ganz physiologisch. Das war, ich
Ja.
habe für mich immer gesagt, wenn ich blute, dann blute ich physiologisch. Und dann nach der Plazenta-Geburt bin ich duschen gegangen, habe mir noch die Haare gewaschen. Ich weiß nicht, was da in mich gekommen ist. Ich habe mich komplett fresh gemacht, bin ins Bett und dachte, so, jetzt kann das Wochenbett beginnen, Leute.
Sehr schön.
Ah
Ja.
ja, sehr,
Ja.
sehr, ein sehr kraftvoller, magischer Moment, der mich so krass hat wachsen lassen. Also das ist, wenn ich mich noch vor 2 Jahren sehe, dann denke ich, das ist jemand anderes. Aber nee, das bin ich in einer anderen Version. Also.
Ja, mega schön und vielen
Ja.
Dank, dass du es geteilt hast hier, ja, und generell eure oder deine, eure, da waren ja mehrere Beteiligten.
Ja.
Eure Reise, deine Reise mit den, mit deinen Kindern, deine Geburten, deine Alleingeburt hier. Möchtest du zum Abschluss, liebe Elsa, noch etwas zu dem Thema sagen?
Nee, das habe ich nämlich vorhin schon gesagt, weil ich wollte nämlich zum Schluss sagen, dass es nicht für jede der Weg ist. Und das hatte ich aber vorhin schon gesagt. Und dass jeder aber auch diesen Weg gehen kann, wenn sie möchte. Und sich da halt einfach eine gute Begleitung sucht. Und dann darf sie auch ins Vertrauen kommen, wenn sie es
Ja.
fühlt.
Ja, vielleicht das noch als Abschlussfrage, wenn du sagst, du hast jetzt selbst nichts vorbereitet. Wenn ich jetzt für mich fühle, ich würde das gerne machen, gehe ich denn da ran an die Alleingeburt?
Ja, also ich glaube, ohne, also ich würde jetzt sagen, ohne Begleitung geht es nicht. Also aus meiner eigenen Erfahrung her nicht, weil ich Birthkeeperin bin und Frauen begleite, sondern weil ich das selber erlebt habe, wie wichtig das ist, dass du nicht eine beispielsweise Hebamme hast, die du alle paar Wochen siehst oder eine Doula hast, die du dreimal vor der Geburt siehst, sondern jemand, der wirklich immer ansprechbar ist. Und das war für mich echt wichtig, einmal in der Woche. Oder manchmal auch öfter, wenn ich gespürt habe, da kommt ein Thema, habe ich Marlene gesagt, ey, da kommt was, hast du Zeit? Und dann hatte sie am gleichen Tag oder am nächsten Tag Zeit und dann haben wir uns das angeguckt. Und dann haben wir 1,5, 2 Stunden gesprochen.
Ja,
Und
diese
ja, wie
Begleitung
gesagt.
wäre in Form von einer Birthkeeperin. Ist das so ein bisschen auch eine Unterscheidung von Birthkeepern zu Doula und
Ja,
Hebammen, dass die
es gibt auch freie
eingebundener
Doulas.
sind?
Genau, es
Ja.
gibt auch freie Doulas, die das machen. Und ich würde tatsächlich eine Birthkeeperin nehmen, weil ich weiß, was die gelernt hat und wie wichtig das alles ist. Möchte da jetzt aber nicht bashen oder sonst was, sondern einfach nur für mich ist das der Weg. Und die Bindungsförderung, Kommunikation mit Seelen, wie auch immer man das nennen mag, ist A und O in der Begleitung.
Also Birthkeeperin sozusagen für dich als Mama zur Vorbereitung für dein Wissen auch, ne? Ich kann mir vorstellen, auch ganz viel Wissen ist da einfach wichtig, um diese ganzen Ängste, Fragezeichen auszuräumen, ne? Und dann auf der anderen Seite, wie diese Intuition, diese Verbindung zum Baby wieder stärken. So,
Ja,
die beiden Punkte, ja.
absolut.
Gut, und auf dich kann man da ja bestimmt auch zurückkommen, liebe Elsa,
Gerne, gerne,
ne?
gerne.
Also ihr Lieben, falls ihr das jetzt hört und euch das anspricht, oder auch ja eines der anderen Angebote, die wir anfangs ja auch schon angesprochen haben, die Elsa anbietet. Wie gesagt, ihr findet ihren Kontakt in den Shownotes, ihren Instagram-Kanal, Webseite hast du, ne? Und ihre Webseite.
Genau,
Dürft
die
euch
ist
das
noch
sehr
in
gerne
Arbeit, aber ist bald
anschauen.
da. Nächsten Monat habe ich Geburtstag und damit verabredet, dass sie fertig
Schenkst du
ist.
dir eine Webseite?
Genau. Ja, tatsächlich.
Meine Liebe, ich danke dir von Herzen so schön, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen und dass es endlich geklappt hat, unser
Ja.
Gespräch. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin.
Ja, danke, dass ich da sein durfte nochmal. Na, und einen schönen Tag euch noch.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.